Am 5. April 2012 fielen kurz nach Mitternacht Schüsse in Berlin-Neukölln. Der türkischstämmige 22-jährige Burak Bektaş starb. Bis heute gibt es keine Ermittlungsergebnisse. Der Tathergang erinnert an die Morde des NSU. Über den Mord spreche ich nun mit Helga Salb. Sie ist Teil von Reach Out, einer Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und Bedrohung in Berlin. Hallo Helga.
Ja, hallo.
Heute jährt sich Burak Bektaş Todestag zum 10. Mal. Was genau ist am 5. April 2012 vorgefallen?
Also so wie es beschrieben wird von den Menschen, die dabei waren, standen 5 junge Männer, also junge Männer zwischen 16 und 22 Jahre alt in der Rudower Straße. Das ist im Süden von Neukölln, also von Berlin, gegenüber vom Krankenhaus an der Bushaltestelle und haben dort sich noch unterhalten. Und dann kommt ein Typ irgendwie, es war nichts vorgefallen, es gab keine Wörter, die gesprochen wurden, gar nichts. Der kam und schoss und hat Burak erschossen und zwei seiner Freunde oder der Jungs, die dabei waren, lebensgefährlich verletzt. Die haben überlebt und zwei andere waren nicht verletzt, aber dabei. Und das passierte ungefähr ein halbes Jahr, nachdem der NSU sich selbst enttarnt hatte, sodass natürlich alle befürchtet haben, oh Gott, das ist sieht aus wie eine Nachahmungstat, so völlig auf heiterem Himmel sozusagen, so Schüsse auf der Straße, das ist jetzt auch für Berlin nicht unbedingt gewöhnlich. Genau, und seitdem wird sozusagen diese Tat nicht aufgeklärt. Das heißt, entweder läuft er noch irgendwo rum, vielleicht ist er auch schon gestorben, weiß man nicht, aber jedenfalls gibt es keine Aufklärung von dieser Tat. In dem gleichen Jahr, also kurz danach, hat sich eine Initiative gegründet und natürlich deswegen, weil natürlich, wir haben ja alle darüber diskutiert, wie konnte das passieren, dass dieser NSU morden konnte über Jahre und wir sozusagen alle eigentlich die Angehörigen damit alleine gelassen haben. Das lag ja auch unter anderem daran, dass ja auch Polizei damals gesagt hat, ja, das ist irgendwie Milieu und das ist Schutzgeld vielleicht oder irgendetwas. Also so, dass man irgendwie den Eindruck haben musste, ja, das ist sowas wie organisierte Kriminalität, wie auch immer, jedenfalls nichts für eine Opferberatung, nichts für eine antifaschistische Organisation. Und das sollte uns nie wieder passieren. Das heißt, wir haben uns mit unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen, also Einzelpersonen, Kneipenkollektiv und so weiter, zusammengesetzt und überlegt, okay, wir gründen eine Initiative, um rauszufinden, um das zu begleiten, um das kritisch zu begleiten, um den Kontakt zu der Familie herzustellen, um ja irgendwie rauszufinden zusammen, was war da los und auf jeden Fall die Angehörigen nicht wieder alleine zu lassen. Das war so vor 10 Jahren der Plan. Natürlich hat niemand damit gerechnet, dass das so eine langwierige Geschichte sein würde, die es jetzt geworden ist. Also die Initiative gibt es immer noch und mit der Familie sind wir inzwischen quasi befreundet.
Du hast es einmal schon angesprochen, vermutlich läuft er noch draußen herum oder er ist vielleicht sogar tot. Gibt es denn irgendwelche Hinweise, wer ist denn die Person, die quasi am 5. April 2012 auf Burak Bektaş geschossen hat?
Also das weiß man ja nicht, weil es ja wie gesagt nicht aufgeklärt ist. Wie diese Person beschrieben wird, ist, dass es ein nicht mehr ganz junger Mann war, schätzungsweise vielleicht Ende 50, Anfang 60, irgendwie so. Der hatte eine Kapuze auf oder ein Käppi oder irgendwas. Also jedenfalls konnte man das Gesicht jetzt nicht wirklich gut erkennen. Aber man konnte erkennen, dass der nicht jung ist. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Es gibt ja keine wirklich gute Täterbeschreibung, weil natürlich die Menschen, die dort am Tatort waren, außer den Jugendlichen gab es noch einen Transporterfahrer, die waren sozusagen ein bisschen mit Überleben beschäftigt. Insofern lag für uns die Idee nahe, dass das möglicherweise ein Nazi ist, der auf diese Gruppe schießt, weil er die nicht hierher gehörig empfindet. Also organisiert, nicht organisierter Nazi auf jeden Fall, ist ja immer so die Idee, wenn es sozusagen keine, also wenn es sozusagen keine Beziehungstat ist, also keine Tat, der irgendetwas vorausgegangen ist, wie ein Gespräch, irgendetwas, ein Streit, dann ist es sozusagen eine Tat ohne irgendeine Beziehung. Und ich meine, wer mordet ohne eine Beziehung zu den Personen zu haben, die sie ermordet? Also die Erfahrung vorher war, dass es Nazis gewesen sind. Und insofern lag uns das natürlich auch nahe zu sagen, okay, das müsste der Punkt sein, wo man nachforscht sozusagen.
Und wir haben jetzt gerade eben ganz kurz schon mal über das Thema Aufklärung gesprochen. 10 Jahre ist es her, bis heute wurde der Mord nicht aufgeklärt. Wenn wir uns jetzt mal die Behörden anschauen, inwieweit bemühen oder behindern die denn vielleicht sogar eine ordentliche Aufklärung der Vorfälle?
Also die haben Aktivitäten entwickelt, ja, in die Richtung, die uns so vorschwebten, haben sie jetzt nicht so ermittelt, wie man sich das vorstellt. Also wenn ich mir vorstelle, hier wäre irgendwie eine Tat aus anderer Richtung, dann würde diese Stadt auf den Kopf gestellt, dass es so nicht passiert. Was sie gemacht haben, ist natürlich Anwohnerinnen befragt, alles Mögliche, aber sie sind, glaube ich, jetzt in Bezug auf Nazis in Neukölln, haben sie nicht wirklich gründlich geforscht. Aber wie dieser Staatsanwalt letzte Woche sagte, musste man schon sagen, also so sagt er, es sei irgendwie sowas wie das perfekte Verbrechen. Also ein perfektes Verbrechen ist ja im Grunde genommen ein Verbrechen, wo, das ist ja nicht perfekt, sondern es ist einfach so, dass die Polizei das nicht aufklärt und die Staatsanwaltschaft keine Idee hat, wie man es aufklärt. Und nur insofern ist es perfekt. Aber ja nicht ansonsten perfekt. Das ist ja nur eine Ausrede dafür, dass man sozusagen nicht aufklären konnte. Und das ist schon ein bisschen bitter, weil natürlich wissen wir das auch nicht. Es gab aber dann natürlich noch einen zweiten Vorfall. Und das ist dann vielleicht auch das Entsetzliche daran, dass im Jahre 2015 ein junger Brite hier in Neukölln erschossen wurde. Und da war dann halt schon klar, dass es ein Hinweis auf diese Person, also auf diesen Mörder von Luke Holland gegeben hat und der auch in der Akte von Burak schon aufgetaucht ist. Und aber diesen Hinweis unserer Meinung nach nicht mit der Sorgfalt nachgegangen worden ist, sodass die Familie von Luke Holland irgendwie dann später im Gericht auch gesagt hat, wenn das passiert wäre, dann wäre unser Sohn vielleicht gar nicht erschossen worden, weil möglicherweise dieser Zielicinski, also so der Rolf Z., nennen wir ihn, Zielicinski heißt er, möglicherweise auch der Mörder ist von Burak. Und es einen Hinweis halt gegeben hat. Und das ist natürlich eine gruselige Vorstellung, dass sozusagen das nicht ernst genommen worden ist oder für nicht wahrscheinlich gehalten wurde oder wie auch immer. Der soll inzwischen befragt worden sein. Er hat sich offenbar, so hat die Staatsanwaltschaft in der letzten Woche bei der Polizei gemeldet und ausgesagt. Aber es wird davon ausgegangen, dass er nicht der Mörder ist. Das heißt, es gibt einen zweiten. Das heißt, das würde ja bedeuten, im Umkehrschluss bedeutet das, dass es eine zweite Person gibt, die auf diese Art und Weise durch Neukölln läuft. Und das ist ja nicht so einfach vorstellbar.
Immer wieder kam es in den letzten Jahren in Neukölln zu Angriffen auf AntifaschistInnen und Personen mit Migrationsgeschichte. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin spricht in diesem Fall vom sogenannten Neukölln-Komplex. Könntest du vielleicht kurz einmal erläutern, was dieser Begriff genau beschreibt?
Das beschreibt halt eine Anzahl von Straftaten, die in diesem Neukölln stattgefunden haben. Das geht von Brandstiftung bis zu Anschlägen auf dem Buchladen oder Buchläden sogar, die nichts weiter gemacht haben, als eine Veranstaltungsreihe gemacht haben zu Rechtspopulismus etc. Und dann der Wagen von dem Buchhändler zweimal irgendwie angesteckt worden ist, also zwei unterschiedliche Autos, Scheiben eingeworfen. Das Auto von einem Linksparteipolitiker wurde total abgefackelt. Und da gibt es dann halt auch so Merkwürdigkeiten, dass im Grunde genommen bekannt war, dass dieser Politiker der Linkspartei verfolgt worden ist, beobachtet worden ist von stadtbekannten Nazis und er aber nicht gewarnt worden ist. Also er nicht informiert worden ist darüber, was da für Aktivitäten seinetwegen entfaltet werden. Und dann wurde dieses Auto total abgebrannt. Das Auto stand ganz eng an dem Haus, wo seine Eltern wohnten. Es hätte noch schrecklichere Folgen haben können. Und dann gibt es eine Anzahl von Bedrohungen, von Schmierereien, wo dann solche Aufschriften wie 9 mm für und dann der Name der Person. Jugendladen der Falken wurden Brandanschläge drauf verübt auf Briefkästen von Menschen, die sich gegen rechts positioniert haben. Es gibt unterschiedliche Zählungen. Dieser Neukölln-Komplex, da heißt es dann immer ab 2016, aber das geht seit vielen Jahren mehr, je länger man damit beschäftigt ist. Und ich bin irgendwie beschäftigt seit eigentlich Bestehen unserer Beratungsstelle, das ist 2001, sind wir mit Neukölln beschäftigt, weil es da immer wieder Angriffe gibt auf, ja, also das erste war dann ein Angriff auf eine Feier von Konfirmanten irgendwie, also völlig irre Geschichten. Und das schon seit vielen Jahren läuft und keine einzige dieser Taten aufgeklärt wird. Und das ist schon, milde gesagt, erstaunlich. Und deswegen war die Forderung immer der Betroffenen und der Organisationen, die sich damit beschäftigen, dass es einen Untersuchungsausschuss geben muss im Parlament, der sozusagen untersucht, wie denn dieses Behördenversagen zustande kommt, warum das so ist, dass da nichts aufgeklärt wird, also tatsächlich gar nicht. Und ja, und einfach mal sich das genauer anzugucken, sozusagen die eine Konsequenz daraus aus dieser Nichtaufklärung.
Auf den Untersuchungsausschuss würde ich auch gleich nochmal zurückkommen. Einer der Beschuldigten, der Hauptbeschuldigten Thilo P., war als Beisitzer im Vorstand der AfD in Neukölln aktiv, während die Anschlagsserie lief. Ein anderer, der Polizist Detlef M., teilte sensible Polizeiinformationen über den Anschlag am Breitscheidplatz in einer AfD-Chatgruppe. Wie gestalten sich denn die Verstrickungen der AfD innerhalb des Neukölln-Komplexes und vielleicht auch jetzt im Kontext des anstehenden Untersuchungsausschusses?
Naja, also das wird man dann sehen. Ich meine, die AfD sitzt selber im Untersuchungsausschuss. Das ist so. Also das wird man auch so nicht verhindern können. Diese Fragen müssen sich nicht mehr stellen. Die sind ja schon gestellt. Das ist ja alles bekannt. Bekannt ist natürlich nicht, was dazu führt, dass sozusagen irgendwie Straftaten nicht aufgeklärt werden. Es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Es gibt irgendwie sozusagen Polizisten, Polizistinnen auch, die sozusagen Informationen weitergeben, die irgendwie chatten in extrem rechter Manie, ungehindert, also ne, mit Wissen und auch mit Tun von Vorgesetzten. Es gibt eine Strafanzeige von Basta-Frauen, die hier auch sich organisiert haben, weil sie Betroffene sind von Anschlägen auch in Neukölln, wo ein Polizeibeamter da steht und sagt irgendwie, ja, naja, den Arm hochheben, das ist doch irgendwie nicht wirklich schwierig, was nicht verfolgt wird. Es gibt sozusagen Komplex bedeutet in diesem Zusammenhang, es gibt irgendwie ein Zusammenspiel von möglicherweise Nazis in der Polizei, also da gibt es eine Reihe von Ermittlungsverfahren und aber auch möglicherweise dadurch bedingt, das müsste man sich dann genauer angucken, eine Nichtaufklärung. Es gibt ja so einfach unterschiedliche Dinge, die vielleicht zusammenspielen und das wäre halt dann die Frage und gut, ein Punkt darin ist AfD, aber es ist nicht nur AfD, sondern das Problem ist, glaube ich, größer. Genau, also so, das ist der Komplex, den es zu untersuchen gilt.
Die Betroffenen und ihre UnterstützerInnen wurden nun erhört. Seit wenigen Tagen liegt der Antrag für einen unabhängigen Untersuchungsausschuss durch die Fraktionen von SPD, Grüne und der Linken nun tatsächlich vor. Er kann im Abgeordnetenhaus beschlossen werden. Bedeutet das dann auch, dass er wirklich stattfindet?
Da gehen wir von aus, jetzt, dass der stattfindet. Also Es spricht jetzt erstmal nichts dagegen, dass er nicht stattfindet. Die Frage ist halt, was da ja untersucht werden kann, welche Akten zur Verfügung gestellt werden, welche verweigert werden, wie Zeuginnen und Zeugen sich da gebärden. Aber dass der Untersuchungsausschuss stattfinden wird, da habe ich jetzt erstmal keine Zweifel dran. Der wird jetzt keinen Mord aufklären, der wird auch keine Taten aufklären, aber der wird möglicherweise ein bisschen Licht reinwerfen, warum diese Taten nicht aufgeklärt werden und wie die Verwicklungen eigentlich sind. Das mindestens bleibt es im Gespräch. Also ich bin jetzt nicht die optimistischste Gesprächspartnerin für Umjubelung von Untersuchungsausschuss, aber eine Erfahrung mit Untersuchungsausschüssen ist ja schon, dass man Dinge erfährt, die man sonst ohne den Untersuchungsausschuss möglicherweise so nicht rausgekriegt hätte, nicht in die Öffentlichkeit gekommen wären. Und insofern verspreche ich mir auf jeden Fall mehr Informationen.